Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Miriam C.
Hallo zusammen, hier geht's gleich um schnelle Autos und um dicke Muskeln. Wir sprechen über hypermaskuline Männlichkeit. Sie haben ja vielleicht auch diese neue Netflix-Doku von Louis Theroux gesehen, Inside the Manosphere. Es gibt aber auch ein neues Sachbuch über diese Männlichkeitsinfluencer. Das schauen wir uns gleich an. Außerdem gibt's ein Bilderbuch über kämpferische Hühner und um Manga und Tattoos geht's auch noch in der nächsten Stunde. Ich freue mich drauf. Seien Sie doch auch dabei. Herzlich willkommen dazu. Und hier geht es jetzt um Männer. Ich muss gleich mal als erstes sagen, also in diesen Zeiten über Männer und über Männlichkeit zu sprechen, das löst bei mir sehr viele Gefühle aus, denn mir geht es zumindest so, dieses unfassbare Ausmaß von Jeffrey Epsteins Netzwerk, Gewaltnetzwerk, das beschäftigt mich immer noch. Gisèle Pelicot, die war gerade erst in Deutschland für eine ganz beeindruckende Buchtour und in den letzten Wochen, da haben ja zehntausende Menschen an der Seite von Colleen Fernandes demonstriert, damit Frauen eben endlich gegen sexualisierte Gewalt im Internet geschützt werden können. Angesichts all dessen ist, glaube ich, einer der ganz wenigen Männer, mit denen ich jetzt noch über Männlichkeit sprechen kann, bei dem ich das jetzt noch ertrage, der Autor und Podcaster Ole Liebel, den kenne ich von TikTok und von Instagram und gerade ist ein neues Buch von ihm erschienen, das heißt Brutal fragile Typen, Männer und Gefühle. Hallo Ole Liebel.
Hallihallo.
Ich habe es kurz versucht zu skizzieren, meine Gefühle, die ich gerade habe in Bezug auf Männer, Männlichkeit, das ist irgendwie Wut, Fassungslosigkeit, zunehmend muss ich sagen auch Verzweiflung. Mit welchen Gefühlen haben Sie denn ein Buch über Männlichkeit geschrieben?
Ja, also das Schreiben selbst ist natürlich ein Prozess, der ist mir erstmal an sich Freude bereitet, die Inhalte aber nicht immer. Ich meine, ich beschäftige mich natürlich auch mit vielen Formen von patriarchaler Gewalt, die eben auch in Missbrauch, in Vergewaltigung oder in Femiziden münden können. Und wenn ich mir aber anschaue, diese ganzen Akteure, die antifeministisch unterwegs sind im Internet, die ihre Ideologien verbreiten, dann überkommt mich ein Gefühl, für das ich ehrlich gesagt kein richtiges Wort finde. Denn es ist so eine Mischung aus Langeweile und Entsetzen. Also auf der einen Seite eine entsetzliche Langeweile, weil diese Typen teilweise wirklich ganz grandiosen Unsinn verbreiten. Aber es ist auch ein Entsetzen, was also über die Härte dieser Aussagen, die ja teilweise über Frauen und queere Menschen getroffen werden, die immer und immer wiederholt werden. Und es ist schlimm, aber irgendwie überrascht mich es auch nicht mehr.
Ich finde, Ihre Analysen zeichnet immer ganz besonders aus, dass Sie so Gefühle sehr genau benennen können. Also es gibt zum Beispiel auch eine Stelle in Ihrem Buch, da bezeichnen Sie so Actionfilme so als Sehnsuchtsorte von Männlichkeit. Also da habe ich so noch nie drüber nachgedacht. Klar, dass auch eine große Sehnsucht in diesen super starken, super mutigen Männerbildern, Männerrollen steckt. Und die Hauptthese jetzt von Ihrem Buch, die ist ja so, dass Männer nicht weniger Gefühle haben als Frauen, als queere Menschen, sondern, ja, was eigentlich, dass die Gefühle von denen nicht richtig wahrgenommen, nicht richtig gewürdigt werden und deshalb auf so Hypermännlichkeitsaussagen zu Supermännlichkeitsrollen werden?
Ja, das war ja ein bisschen der Ausgangspunkt dieser Analyse, einfach festzustellen, dass die Ansprache, die von antifeministischen Influencern, ich nenne sie manchmal Maskulinisten oder Manfluencer, also von Influencer und Männern, dass die gar nicht so über so eine sehr kognitive Ebene laufen. Also es ist jetzt nicht so, dass das Publikum da sitzt und sagt, ah, ich habe jetzt super Interesse daran, mich mal mit Antifeminismus zu beschäftigen und setzen sich hin und lesen ein Buch oder hören sich einen Vortrag an, sondern die Ansprache ist erstmal sehr, sehr emotional. Da geht es viel um gesehen werden, um ernst genommen werden, um ganz viel um Anerkennung, die Männer vielleicht so in ihrem Umfeld nicht erfahren oder nicht glauben zu erfahren. Und diese emotionale Ansprache auch als eine Sehnsucht zu beschreiben, als eine männliche Gefühlswelt, das war mir sehr wichtig. Und so war es ein bisschen der Ausgangspunkt. Also wie rutschen Männer in diese Pipeline rein? Und ich glaube, das geht ganz, ganz viel über Gefühle.
Ja, und was passiert dann mit diesen Gefühlen von diesen, was machen diese Männlichkeitsinfluencer dann damit?
Naja, was die Männer damit machen, ist natürlich Kohle. Das ist ihr Geschäftsmodell. Ich meine, die sitzen ja nicht zum Spaß 6 Stunden im Stream und machen ihren Kram. Die wollen damit richtig viel Geld verdienen. Und deswegen habe ich auch ein paar Fallbeispiele in dem Buch, die wirklich ganz präzise aufzeigen, dass diese Masche eigentlich immer sehr ähnlich ist. Es wird ein Problem angesprochen auf eine emotionale Weise, was vielleicht auch existiert, wo wirklich eine Orientierungslosigkeit da ist und eine Richtungslosigkeit, wo Männer sich ein bisschen lost fühlen. Aber die Tipps, die dann geben, führen in den seltensten Fällen dazu, dass sich diese emotionalen Verstrickungen auflösen. Also klar, es besteht viel aus Geld machen, in der Arbeit erfolgreich sein und Sport treiben. Und ich will ja nicht sagen, dass es per se unmöglich ist, in Arbeit und Sport Erfüllung zu finden. Leute sollen bitte ins Fitnessstudio gehen und sich gesund ernähren. Aber wenn das als einziger Ausweg genommen wird, um ja, ein Leben, was ein bisschen an Richtung verloren ist, zurückzugewinnen, anstatt vielleicht auf zwischenmenschliche Beziehungen zu gehen, auf emotionale Nähe, die sich Männer untereinander oft verweigern, ja, dann ist es für mich einfach nur ein sehr einseitiges Geschäftsmodell, was Leute oder vor allem junge Männer eigentlich in ihren Gefühlen von Isolation und Einsamkeit halten will.
Ja.
Und die vermeintlichen Lösungen zu verkaufen.
Ja, und also was mich auch immer, oder was mich, muss ich sagen, schon entsetzt, und wahrscheinlich, ich habe mich noch nicht so viel wie Sie damit beschäftigt, deswegen setzt bei mir das Gefühl der Langeweile noch nicht so stark ein, sondern das Entsetzen ist vorrangig. Aber also was mich dann immer so schockiert hat, ist, dass ja es eben nicht nur bei diesen Tipps so, geht ins Fitnessstudio, pumpt euch dicke Muskeln, ernährt euch clean, trinkt keinen Alkohol und so, da bleibt es ja nicht dabei, sondern es gibt auch, Sie genau. haben jetzt schon ein paar Mal diese antifeministischen Aussagen angesprochen. Können Sie noch ein bisschen genauer beschreiben, was da wirklich auch für frauenverachtende Aussagen ja und Weltbilder ja teilweise irgendwie kursieren?
Ja, wie gesagt, das fängt ja wieder auch mit Punkten an, die klickbar sind, die sich gut, also Inhalten, die sich gut verbreiten. Wir haben ja jetzt gesehen, diese Netflix-Doku Inside the Manosphere von Louis Theroux, wo er ja auch mit diesen Leuten und auch teilweise sehr großen Menschen, also sehr großen und bekannten Persönlichkeiten gesprochen hat in dieser Manosphere. Wie Myron Gaines oder so, die laden sich halt Frauen in ihre Podcasts ein, um sie dann vor laufender Kamera irgendwie zu demütigen. Oder der eine nennt dann ja auch seine Partnerin, seine Waschmaschine und so. Und das machen die ja, weil sie genau wissen, dass diese Art von provokanten Aussagen extrem viral gehen können, weil sie so krass sind. Also da gibt es auch nichts zu enthüllen oder so. Die enthüllen sich die ganze Zeit selber. Das ganze Geschäftsmodell basiert darauf, dass sie ziemlich schamlos daherreden.
Und Sie sagen ja jetzt, dass eben die politischen Einstellungen von Männern, also wie sie zum Beispiel wählen, dass sie im Vergleich zu gleichaltrigen Frauen, aber eben auch im Vergleich zur älteren Generation deutlich konservativer, eben auch teils rechtskonservativer wählen, dass die sich zum Teil erklären aus dieser Männosphäre, ja, aus diesen Männlichkeitsinfluencern.
Ja, das muss ich ein kleines bisschen korrigieren. Mhm. Also dieser sogenannte politische Gender Gap, der sich jetzt eben zeigt, dass vor allem jüngere Generationen politisch auseinanderdriften, also die Frauen nach links, die Männer nach rechts, ist empirisch zumindest in europäischen Ländern eher so, dass die Frauen progressiver geworden sind. Also die, wenn du die tatsächlichen Einstellungen, also die politischen Einstellungen von Männern untersuchst, sind die nicht so sehr nach rechts gerückt. Deswegen ist das, glaube ich, gar nicht so der Punkt, auch wenn sich heute natürlich konservative rechte Meinungen eher in der AfD versammeln, anstatt früher vielleicht im rechten Rand der CDU, ist es doch so, und das ist ein Punkt, der diskutiert werden muss, dass die politische Radikalisierung nach rechts heute maßgeblich über Geschlechterthemen läuft. Weil dieser Geschlechterkulturkampf, ne, der um Männlichkeit, Weiblichkeit, Queerness und so geführt wird, der ist heute ein Einfallstor für alle Arten von weiterer, ich sag mal, rechter Politik. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, diese Manfluencer so im Blick zu halten, weil sie gewissermaßen das vorpolitische Feld beackern, was dann später von der AfD aufgegriffen wird. So Stichwort Maximilian Krah, echte Männer sind rechts.
Sie haben jetzt, also, oder ich frage mich noch, sehen Sie diese Manfluencer, diese Manosphere auch als eine Art Reaktion auf die feministische Themen? Also, weil ich meine, sobald ich Instagram öffne, hat da ja eigentlich jede Influencerin auch eine feministische Botschaft für mich und will mir aber gleichzeitig irgendwie einen Lidschatten verkaufen oder so. Gab es da, also vielleicht auch sozusagen als Versäumnis des Feminismus, wahrscheinlich würden viele feministische Menschen sagen, wir wollen immer auch die Männer ansprechen, aber ist das vielleicht, hat es nicht so richtig geklappt? Gibt es da auch was die feministische Welle gerade verpasst hat?
Also ich finde, bei dieser Frage muss man ein bisschen aufpassen, dass nicht so eine Täter-Opfer-Umkehr stattfindet, weil auf der einen Seite würde ich sagen, ja, natürlich ist diese maskulinistische Bewegung eine Antwort auf feministische Kämpfe und Errungenschaften. Aber deswegen ist der Feminismus, sag ich mal, ja nicht verantwortlich dafür, dass das so hochkommt. Also nur weil etwas eine Reaktion ist, heißt es ja nicht, dass man in feministischen Kreisen deswegen etwas unbedingt versäumt hat. Das ist nun mal Aufgabe im Feminismus als politische Bewegung, männliche Macht oder politisierte Männlichkeit zu kritisieren. Jetzt nicht unbedingt Männer als Einzelwesen, aber Manfluencer haben es natürlich leicht. Die können Männer ansprechen, ohne sich auch nur einen einzigen Deut mit feministischer Kritik auseinanderzusetzen oder die zu berücksichtigen. Die können einfach so eine Ansprache machen, die immer empfänglicher ist, immer zugewandter, immer in großen Anführungsstrichen liebevoller als das, was man von feministischer Seite zu bieten hat. Da müssen sich Männer einfach hinsetzen und erstmal auch aushalten, dass es hier um eine politische Kritik an Männlichkeit und männlicher Macht geht. Das ist nicht angenehm, das tut auch weh. Und das kann nie so cozy und hübsch sein wie, ja, ich sag mal, brüllende Maskulinisten.
Und wie kriegen wir jetzt diese ganzen Follower von den Manfluencern zurück? Also müssen wir denen sagen, Leute, wird nicht einfach, aber ihr müsst jetzt durch? Oder haben wir irgendwie, können wir denen irgendwie noch ein Angebot machen?
Also wenn ich, wie ich am Anfang gesagt habe, darauf eingehen würde, dass wenn Menschen sich irgendwie einsam und lost fühlen, ist auch geschlechtsübergreifend, ihre Orientierung in zwischenmenschlichen Beziehungen finden können, die heute eben, wie wahrscheinlich schon immer, aber unter Männerfreundschaften eher weniger, auch daraus bestehen, sich wirklich emotional nah zu sein, wirklich füreinander zu sorgen, dann kann da viel mehr entstehen. Aber dafür brauche ich halt keine Leute im Internet, die mir sagen, irgendwie geh raus und mach Freundschaften, sondern dafür brauche ich tatsächlich Freundschaften oder Partnerschaften von mir aus. Mhm. Diese intimen Beziehungen aber so zu führen, dass die auch wirklich intim sind, setzt aber voraus, dass natürlich auch Gespräche über Gefühle geführt werden. Das gehört einfach dazu, dass man seiner emotionalen Innenwelt im Guten wie im Schlechten auch einfach einen Ausdruck verleihen kann. Und das ist was, was Männer einfach sehr selten üben, und das muss geübt werden. Sonst fehlt einem die Körperwahrnehmung, sonst fehlen einem die Begriffe. Und das braucht einfach ein bisschen Zeit. So. Die Frage ist so, wie, also vielleicht auch, wie können wir jetzt die Männer ansprechen? Also ich finde, und den Weg bin ich auch im Buch gegangen, zu sagen, es geht jetzt nicht darum, jetzt einfach die Männlichkeit als irgendwie politisch schlecht darzustellen, sondern einfach ein bisschen genauer hinzuschauen. Also Männlichkeiten im Plural zu denken. Was heißt Mann sein? Das heißt, auf verschiedene Weisen in Männlichkeiten verwickelt zu sein. Es gibt verschiedene Männer, es gibt verschiedene Männlichkeiten. Und einfach genau hinzuschauen, wo laufen sie jetzt Gefahr, in eine Frauen- oder eine Queerfeindlichkeit zu kippen? Wo liegt eine mögliche Abwehr von Weiblichkeit? Wo ist eine Angst vor Intimität und Nähe? Und die kann bei verschiedenen Männlichkeiten ganz verschieden beschaffen sein. Aber es muss nicht so sein. Also Männer dürfen auch laut sein, die müssen dürfen auch raumgreifend sein. Frauen dürfen auch laut und raumgreifend sein. Menschen dürfen laut und raumgreifend sein. Aber wo kommt die geschlechtliche Note? Wo kommt plötzlich eine Abwertung? Wo kommt ein Machtgefälle? Da genau hinzuschauen, in diese Differenzierung zu gehen. Ich glaube, da kann man auch Männer abholen.
Das sagt Ole Liebel im Deutschlandfunk Kultur. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch, Herr Liebel. Vielen Dank.
Danke für die Einladung. Wiederhören.
Und das neue Buch von Ole Liebel, das heißt Brutal fragile Typen, Männer und Gefühle, das ist erschienen im Verlag HarperCollins mit 272 Seiten. Die gibt es für 18 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Superhelden, na klar, die gibt's in Menschengestalt, oft dann mit so einem schicken Cape dran, ich sag mal Batman, Superman oder Doctor Strange. In Bilderbüchern oder in Comics, da geben aber auch Tiere ganz fantastische Superhelden ab. Da gibt's dann schlaue Hunde, die ermitteln, oder gewitzte Ponys. Was mir bisher aber noch nicht untergekommen ist, das sind Hühner als Superhelden. Gibt's jetzt aber auch im Bilderbuch Chicken Survivor von Masuda Kassem und Melanie Garanin. Meine Kollegin Kim Kindermann, die hat das Buch mitgebracht. Hallo Kim.
Hallo, guten Morgen.
Ich weiß, du hast eine Schwäche für Hühner. Ich finde sie als Superhelden aber noch ungewöhnlich. Wie machen die sich?
Grandios lustig, muss man sagen, auch wenn man keine Schwäche für Hühner hat. Dieses Buch ist wirklich eine Liebeserklärung ans Federvieh, aber auch an den Mut. Superheldin in Chicken Survivor ist ein Huhn, das heißt Vindaloo, benannt nach dem scharfen Currygericht aus Indien. Und sie schaut uns hier vom Cover entgegen, aufrecht stehend mit stechendem Blick, Ninja-Stirnband und einem narbenbedeckten Körper. Und alles an ihr macht wirklich so ein bisschen klar, hier pass bloß auf, leg dich nicht mit mir an. Oder wie es im Untertitel schon so ein bisschen ironisch heißt, Hühnchen süß sauer. Also die können beides. Und Masuda Kassem hat er wirklich eine herrliche Superheldengeschichte geschrieben mit großartigen Charakteren, super Setting, super viel Spannung. Also ich konnte diese 50 Buchseiten nämlich förmlich verschlungen. Denn nichts läuft hier so wie erwartet. Jeder Dreh, jede Wendung sitzt zielgenau und kommt dennoch völlig überraschend. Also ich habe wirklich selten so gelacht, dass es ganz, ganz große Kinderbuchkunst.
Und Superhelden brauchen ja immer einen Antagonisten. Also gegen wen kämpft dieses Huhn? Kämpfen diese Hühner?
Also dieses Huhn kämpft gegen Fuchs und Bussard, beide auf der Suche nach Futter für ihre Familien. Und in den Hühnern erkennen sie jetzt eben das gefundene Fressen, süß, sauer, auch eben das. Die überlegen auch im Vorfeld, wie bereiten wir das Huhn dann zu, wenn wir es haben. Auch das sehr lustig. Und dann passiert es eben wie im Leben, eben war noch alles gut, dann Alarm, der Angriff erfolgt mal durch das gebuddelte Loch unterm Zaun, dann aus der Luft und die Schüner, die scheinen eigentlich ohne Chance, wäre da eben nicht Winderloh. Und die stürzt sich jetzt als todesmutiges Kampfhuten in den Kampf, da fliegen Federn, da geht's ganz hart zur Sache, so hart, dass die Ärztin kommen muss, dass es Verluste gibt und die man auch betrauern muss, dass Blut fließt. Also Winderloh, die gibt hier einfach alles und die geht weit über ihre Grenzen.
Und die Menschen kommen dir auch vor? Also wohnen diese Hühner bei einer Familie und genau. Sind das auch Fressfeinde von denen? Also man könnte jetzt ja denken, irgendwann wollen die vielleicht so ein Hühnchen auch mal schlachten.
Nein, die sind mit den Hühnerfrühstückseiern sehr zufrieden. Okay. Die Familie, das sind die Powers, die sind natürlich die feste Basis. Die haben die Hühner auch angeschafft. Das sind 5 Stück am Anfang der Geschichte. Und jedes Familienmitglied hat ein Huhn, für das es verantwortlich ist, das es liebt und hegt. Und Papa Power hat auch eben extra diesen wunderschönen Hühnerstall gebaut im Garten mit viel Platz. Die Verpflegung der Tiere, die ist ausgezeichnet. Höhepunkt ist zum Beispiel der Mittwoch, da gibt es nämlich Spaghetti. Das lieben die Hühner. Die machen zusammen Kinobesuche, Schaumbad, Federball spielen. Also das ist deutsche Vita pur. Alles ist eben sozusagen, was von den Tieren erwartet wird, ist dann eben das Frühstücksei. Das hat mich ganz oft erinnert an Findus und Pettersen. Da gibt es auch so eine begleitende Hühnerschar. Ja. Und die haben es auch schon so richtig gut drauf. Und die verhandeln auch ganz viel. Und die sagen auch immer, hey, hier muss ich was ändern. Das ist jetzt hier ein bisschen anders. Die sind alle sehr glücklich miteinander. Aber irgendwann nimmt es eben eine dramatische Wende. Oder wie es im Buch heißt, auf die harte Tour lernen jetzt alle, dass es auch anders geht.
Melanie Garanin hat illustriert das Buch. Wie ist das geworden?
Superlative auch hier. Also Illustrationen und Texte, die ergänzen sich so aufs Feinste, dass ich ja glaube, die beiden Frauen müssen zusammengeschraubt gearbeitet haben. Also da kann nicht eine ohne die andere agiert haben. Mhm. Das ist wirklich ein großes Fest. Comicartig sind die Figuren gezeichnet mit feinem Stift, also die große Kulleraugen, breite Münder, schlaksige Körper bei den Menschen und den Hühnern mit ihrem knallroten Kamm, den sieht man den gackernden Spaß wirklich schon bei weitem an. Das sind überall gespreizte Federn, das ist herrlich. Dazu gibt es dann so ganz große, flächige, aquarellartige Landschaftsbilder. Ganz viel Grün, ganz viel Blau. Mein Lieblingsbild aber ist zum Beispiel, wie sich der Fuchs dann eben durch den Boden buddelt, weil Papa Power hat einen Fehler gemacht. Der hat den Zaun nicht tief genug gezogen, also für den Fuchs easy. Und dann gibt es so eine schnelle Bildfolge, da sieht man ihn beim Graben. Erst der Kopf im Loch, dann seine Körperhälfte und am Ende guckt nur noch so eine ganz kleine Schwanzspitze raus. Oder eine andere ist die Kampfszene zwischen Winderloh und dem Habicht, wo das Huhn dem Raubvogel so schnell umrundet, dass dem förmlich der Kopf dreht. Und das ist wirklich so gemalt, dass man es auch sieht. Man hat wie der Habicht einen schwirrenden Kopf. Das ist wirklich ein großer Spaß. Also die Dynamik dieser Illustration, die springt einen förmlich an, sodass Grinsen kommt beim wie vom Selbst, wenn man das hier sich durchliest. Die Berlinerin, die ist ja schon ein ziemlich großer Name. Die hat einen sehr eindrücklichen autobiografischen Comic gemacht. Vom Leben von Tod und Wut und Mut, da hat sie den Tod ihres Sohnes bearbeitet und schon das war also eine ganz extrem ausdrucksstarke Bildsprache und die erzählt sie auch hier jetzt natürlich in einem etwas unterhaltsamen Kontext.
Empfohlen ist Chicken Survivor ab 5 Jahre. Man lernt auch, habe ich gerade gedacht, als du so erzählt hast, Kim, offensichtlich was über die so natürlichen Fressfeinde von den Hühnern, ne? Den Bussard, den Fuchs. Und ansonsten, du hast gesagt, klassische Superheldengeschichte, Mut, Zusammenhalt, sowas spielt wahrscheinlich eine Rolle.
Total. Also es fließt ineinander über und zwar ohne so einen Sachbuchduktus zu haben. Es ist wirklich eine Geschichte, die auf den Punkt geschrieben ist mit Pointe. Da gibt es zum Beispiel eine Notoperation im Badezimmer. Da muss das Huhn nach dem Kampf operiert werden und der Sohn der Familie will unbedingt teilnehmen, weil er wollte nämlich eigentlich Tierarzt werden. Danach ist aber klar, das auf gar keinen Fall. Er sitzt dann sehr geschwächt am Rand und da liegt man wirklich vor Lachen am Boden. Das ist wirklich so genial gezeichnet und auch so erzählt. Aber eben auch, was es ausmacht, dass Winderloh kämpft, dass sie das dass sie sich da über sich hinausgeht, dass es Mut braucht, dass es aber auch Verluste gibt in so einem Hühnerleben. All das wird hier eben thematisiert. Und das Interessante dabei ist, die Geschichte beruht auf einer wahren Begebenheit. Und am Ende des Buches hängt dann so ein kleines Fotoalbum an, wo man die echten Hühner sieht, auch die echte Winderloh sieht, wie man sie auch gezeichnet sieht. Und dann erfährt man noch in einem Interview, und da kommt dann eben doch das Sachwissen, wie muss so ein Hühnerstall gebaut werden, auf was muss man achten, wie viel Raum braucht so ein Tier und so weiter. Also ich finde, wahnsinnig lustig, und weil es eben so ein bisschen süß-sauer, ironisch, fies ist, hängt dem Ganzen dann am Ende auch noch zwei Rezepte an, wie man Hühner zubereiten kann. Aber ich bezweifle, dass nach dieser Geschichte jemand noch Lust hat, Hühnchen zu essen. Aber wenn er kann, hier findet er zwei Rezepte. Also das Ganze ist ein ganz großer Spaß, ein großes, großes Lob an den Verlag und an die beiden Macherinnen.
Für das Buch Chicken Survivor, Hähnchen süß-sauer von Masuda Kastem und Melanie Garanin. Das Buch ist im Klett Verlag erschienen, 48 Seiten, 16 Euro. Und vielen Dank an Kim Kindermann für die Buchkritik. In japanischen Mangas, da sieht man große Augen, fliegende Haare, so Schweißperlen auf der Stirn, gerötete Wangen. Mangas, das sind wirklich Bildergeschichten, Lesekino in Schwarz-Weiß mit ganz viel Tempo, wo die Gefühle immer auf Anschlag sind. Und dieses Genre Manga, das boomt auf dem deutschen Buchmarkt. Mittlerweile gibt es da nicht nur Übersetzungen aus dem Japanischen, sondern auch immer mehr deutschsprachige Autoren und Autoren, die veröffentlichen Bücher in diesem Genre. Einer von denen ist Dominik Jell. Der hat schon als Kind angefangen zu zeichnen, ist inzwischen Anfang 30, und bekannt geworden ist Dominik Jell mit einem Mehrteiler, mit der Reihe Crossing Borders. Jetzt gerade ist der erste Band von einer neuen Reihe erschienen, die heißt Revolt. Und Andi Hörmann hat Dominik Jell in Kumhausen bei Landshut besucht.
Ich versuche so wenig wie möglich Text in meine Comics reinzubringen, so wenig wie möglich unnötige Bilder, aber so viel wie nötig.
Die Bilder erzählen die Geschichte. Wirkung entsteht durch das Weglassen, in der Kunst wie im Alltag.
Tatsächlich ist mir auch vor ein paar Jahren aufgefallen, dass ich irgendwie auch so lebe und auch alles mein Leben so bestimmt, also kleidungstechnisch oder so auch, sehr aufs Wesentliche konzentriert.
Ganz einfach, Kapuzenpulli, Baseballcap,
genau.
Schlappen und Korthose.
So sieht's aus, mehr braucht's nicht. So. Von der Ausstattung gibt's ungefähr 3-4 Modelle und das war's dann auch.
Weniger ist mehr. Dominik Jell wohnt in einer ganz schlicht eingerichteten Dachgeschosswohnung. Sichtbalken, großzügiger Wohn-Essbereich und eine sehr große überdachte Terrasse mit Blick auf ein weitläufiges Ackerfeld am Ortsrand der gut 5000 Einwohner kleinen Gemeinde Kumhausen. Hier, ein paar Kilometer südlich der niederbayerischen Stadt Landshut, lebt der Manga-Autor und Tattoo-Artist mit zwei Katzen.
Ja, genau. Ich wohne wirklich mitten im Grünen. Also ich mag es ruhig total gern. Ich mag aber auch zu wissen, dass wenn ich es trubelig haben will, dann geht es relativ unkompliziert.
Kumhausen, Landshut, Freising. Nicht mal eine Stunde mit Bus und Bahn. In Freising arbeitet Dominik Jell ein paar Tage die Woche in einem Tattoo-Studio. Sein Stil? Japanisch.
Abgesehen vom Motiv ist es einfach das Konzept. Also das sind auch Tätowierungen, die durch eben klare Linien und klare Farben und klare Kontraste sehr, sehr lang unter der Haut erkennbar bleiben werden. Und deswegen auch halt so jedem Trend sich widersetzen. Ich war ein total aufgedrehtes Kind, aber sobald ich einen Comic in die Hand bekommen habe oder einen Stift, dann war ich einfach ruhig. Und das hat sich für mich total natürlich und schön angefühlt, das zu machen und dadurch irgendwie auch so meinen inneren Frieden zu finden.
94 geboren, dann war das so 2000, 2001, ging es dann bei dir los. Da hat man noch nicht viel von ADHS geredet, oder?
Nee, glaube ich auch nicht, aber meine Eltern haben schon immer vermutet. Aber war halt auch spannend, dass du die Zeit sagst, weil es ja genau die Zeit auch war, in der so die erste große Welle japanischer Popkultur, sei es in Videospielen, Anime oder eben auch Manga durch Pokémon, Dragon Ball und sowas halt zu uns rübergeschwappt ist und halt mich als Kind von vorne bis hinten halt abgeholt hat.
Die seltsame, erstaunliche Geschichte eines Jungen, der einem der mächtigsten Pokémon überhaupt gegenübertritt.
Wollen wir jetzt in dein Arbeitszimmer gehen?
Ja, oder? Super gern.
Zeigst du mir das? Und hier entsteht das Ganze. Also
wir sind hier in meinem Arbeitszimmer.
Okay, wir haben hier übers Eck ein riesen Bücherregal mit Mangas. Dann haben wir hier die analoge Zeichenstation, denke genau. Ich mal. Da stehst du, oder?
Genau, ich habe einen Stehschreibtisch, an dem ich, wie du richtig sagst, hauptsächlich analog zeichne oder male. Der ist auch auf meine Körpergröße angepasst und wenn wir uns dann umdrehen, dann haben wir den großen Eckschreibtisch mit einem digitalen Zeichenbrett, nochmal einer analogen Station sozusagen und halt um mich rum alles, was ich halt schnell griffbereit brauche. Stifte, Tuschefedern, Marker und in dem Becher sind dann nochmal die ganzen Tuschefedern.
Magst du mir mal was zeichnen mit Tusche?
Geht das? Ja, klar.
Ja.
Dominik Jells Manga-Debüt war der gruselige Kurzgeschichtenband Mortalis. In seinem ersten Mehrteiler Crossing Borders beschäftigt er sich mit dem Thema Depression. Seine neue Comicserie trägt den Titel Revolt. Der erste Teil ist gerade erschienen. Darin entwirft er ein dystopisches Zukunftsszenario in Zeiten von Klimawandel und Umweltkatastrophen, in denen Cyberpunks gegen einen mächtigen Konzern kämpfen.
Nur kurz einen kleinen Kreis, dass ich eine Vorzeichnung habe. Genau, und wenn ich jetzt mit der Figur anfange, fange ich ja immer mit der Außenlinie des Kopfes an. Und diese Geräuschkulisse bei der Tusche ist natürlich Musik in meinen Ohren. Die Hauptfigur von Revolt hat ein schwarzes und mechanisches Auge. Das spielt noch eine ganz wichtige Rolle.
Wie Dominik Jell da so am Zeichenbrett sitzt, ruhig, versunken, konzentriert. Die Arbeitstischlampe leuchtet grell auf den feinen schwarzen Tuschestrich und die mit blauer und roter Tinte tätowierten Handrücken. Starke Konturen, fließende Übergänge in seiner Kunst wie in seinem Leben.
Mangawald, der Start ins Zeichnen, tätowieren hat mir die Möglichkeit gegeben, vom Zeichnen zum ersten Mal zu leben. Bei beiden steckt einfach wahnsinnig viel Herz drin. Ja.
Und wenn Sie sich davon überzeugen wollen, von diesem ganzen Herz bei Dominik Jell, dann empfehle ich Ihnen auch den Instagram-Kanal von diesem Autor. Da sieht man ihn zum Beispiel beim Zeichnen und manchmal sieht man tatsächlich auch seine beiden Katzen. Ab sofort gibt es die ersten beiden neuen Bände von der sechsteiligen Reihe von Dominik Jell. Die heißt Revolt, erscheint im Carlsen Verlag und ein Band kostet 8,50 Euro.
Straßenkritik.
Carla Zellhofer. Ich komme aus Wien und das letzte Buch, das ich gelesen habe, war von Eduard Louis, Der Absturz. Darin ging es um die Lebensgeschichte von seinem Bruder. Der war Alkoholiker und hatte sehr viel mit Sucht zu kämpfen. Und es ging eben darum, um den Tod von dem Bruder und darum, wie das Verhältnis zwischen dem Autor und seinem Bruder war. Und ich fand das Buch sehr berührend und sehr ehrlich und sehr direkt und wenig verschönigend. Und prinzipiell hat es mir sehr gut gefallen, aber es war auch sehr traurig und herzzerreißend irgendwo.
Carla Zellhofer, die liest in Wien den Roman Absturz von Edouard Louis. Das Buch wurde aus dem Französischen übersetzt von Sonja Finke und ist im Aufbau Verlag erschienen. 222 Seiten für 24 Euro.